Liebe Gemeinde, als Juri Gagarin, der erste Mensch im All, 1961 nach seiner Rückkehr auf die Erde gefragt wurde, ob er Gott gefunden habe, antwortete er: Ich habe gesucht und gesucht, aber Gott habe ich nicht gefunden. Wie verstehen wir das, dass Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel? So wie es auf vielen Gemälden der Kunstgeschichte zu sehen ist, nämlich dass die staunende Menge zurückbleibt, während von Jesus im Bild nur noch die Füße zu sehen sind? Ohne Zweifel mutet uns der Evangelist Lukas hier einiges zu. Die anderen Evangelisten und Paulus denken Auferstehung und Himmelfahrt zusammen. Für sie fallen Ostern und Himmelfahrt sozusagen auf einen Tag. Lukas hingegen erzählt zunächst von der Auferstehung, von Jesu Erscheinungen vor den Jüngern und am Ende seines Evangeliums, wir haben es in der Lesung gehört, von der Himmelfahrt. Zwar wurde durch dieses Auseinanderreißen Christi Himmelfahrt zum eigenen Feiertag und bekam eine eigene Würde, aber vielleicht wäre es für den verstehen wollenden Menschen leichter gewesen, die Pille Himmelfahrt mit der Pille Auferstehung zusammenzuschlucken und beides gemeinsam an Ostern eingeimpft zu bekommen. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. In diesem Wochenspruch verspricht Jesus, uns mitzuziehen. Also leinen los. Jesus, zieh uns mit und zeig uns, wie das geht mit der Himmelfahrt. Wir wollen mit dir nicht bloß in den Himmel, in den uns Flugzeuge und Raketen bringen. Nein, wir wollen wahre Himmelstürmer sein. Jesus, zieh uns mit zum Vater und zu dir. Lass uns teilhaben an solcher Nähe. Ich lese den für den heutigen Feiertag vorgesehenen Predigttext aus dem Evangelium des Johannes im 17. Kapitel, die Verse 20 bis 26. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, ich bitte nicht allein für die, die du mir gegeben hast, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Liebe Gemeinde, diese Verse sind ein Ausschnitt aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet Jesu im Johannesevangelium. Mit diesem Gebet beschließt Jesus seine Sendung, eine Abschiedsrede, ein Gebet allein an den Vater gerichtet. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel. Jesus bittet hier für diejenigen, die sein Vater ihm gegeben hat. Und er beschreibt sie als diejenigen, die erkannt haben, dass er von Gott gesandt ist, denen er, Jesus, Gottes Herrlichkeit gegeben hat. Nicht mehr die irdischen Jünger hören diese Worte seines Gebetes. Nur die Leser des Johannesevangeliums sind angesprochen. Jesus bittet für die nachösterliche Kirche. Er bittet für uns. Wir sind gemeint. Auch die Menschen, die ihn nicht leibhaftig erleben können, dürfen die ganze Ausstrahlung seines Wesens und Wirkens erfahren. Sie sollen eins sein, und zwar eins untereinander und eins in Jesus und seinem Vater. Du in mir und ich in dir. Das sind Worte des sogenannten Herzensgebetes. Mit dem Herzensgebet fanden die Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte eine Antwort auf die Frage, was es denn heißt, zu beten ohne Unterlass, wie Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher schreibt. Zum Herzensgebet gehört ein Gebetswort, das im Rhythmus von Einatmen und Ausatmen bewegt wird. Sei es laut oder leise gesprochen oder auch nur im Inneren empfunden. Du in mir und ich in dir. Man spricht vom immerwährenden Herzensgebet. Immerwährend ist neben dem Herzschlag auch der Atem. Wie Einatmen und Ausatmen sich in ständigem Fluss befinden, so kann auch das Herzensgebet zum Teil des Lebens werden. Du in mir und ich in dir. Diese Worte eignen sich zu einem Beten, das sich mit dem Atmen verbindet. Unser Herz sorgt dafür, dass das belebende Blut bis an die Peripherie des Körpers kommt, und in der Übung des Herzensgebetes kann erfahrbar werden, wie die liebevolle und belebende Gegenfahrt Jesu Christi das menschliche Wesen durchpulst. Du in mir und ich in dir. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Diese Rede vom Himmel bedeutet, ich werde mitgezogen. Ich gehe nicht verloren mit meinem kleinen Leben. Jetzt nicht und später auch nicht. Es gibt ein Ziel, es gibt ein Gehaltensein, das mir etwas bedeutet. Dieser johannäische Himmelfahrtstext wendet den Blick darauf, dass dieses Nicht-Verloren-Gehen schon jetzt erlebbar wird. Der Jesus des Johannesevangeliums entschwindet nicht in den Himmel, sondern er lebt in der Einheit mit seinen Glaubenden. Und in das Geheimnis von Gottes Nähe und Gottes Gemeinschaft nimmt Jesus die Seinen mit. Die Erfüllung dieser Sehnsucht hat dann ungeahnte Auswirkungen. Sie einigt die Menschen, die sich in diese Ausstrahlung, in dieses Geheimnis mitnehmen lassen. Über alle kirchlichen Grenzen und über alle Streitigkeiten hinweg. Freilich bleibt die Frage, wie ist denn diese Einheit zu verstehen? Gerade die Kirche hat in ihrer Geschichte mit Spaltungen und Trennungen und Streitigkeiten schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Der Theologe Ernst Käsemann hat in seiner Erklärung zu diesem Text einmal gesagt, Einheit meint nicht Gleichheit, sondern Solidarität, also die spannungsvolle Verbundenheit der untereinander Verschiedenen. In unserer europäischen Kultur- und Kirchengeschichte dominiert mit griechischen Denkern wie Parmenides oder Platon das Prinzip des Einen. Das Eine ist das Wahre und das Gute und es dominiert über die Vielheit. Mit dem Theologen Augustin wurde in der Folgezeit die Verschiedenheit sogar als Pervertierung zum Schlechten, als Sünde angesehen. Jüdisches Denken dagegen kannte immer auch die vielen verschiedenen Ansichten der Auslegung von Tora und Schrift. Und genauso wird in den neutestamentlichen Schriften das eine Zeugnis von Jesus Christus überaus vielstimmig ausgedrückt. Die verschiedenen Hoheitstitel Jesu, die unterschiedlichen Heilsbedeutungen des Todes Jesu, die mehrfachen Osterberichte, die mannigfaltigen Gemeindeformen, die verschiedenen Gnadengaben und die sich ergänzenden Missionskonzepte. Das einmal und ein für alle Mal geltende Christusereignis wird durch eine Vielheit der Lebenswirklichkeit geschichtlich ausgedrückt und zur Erscheinung gebracht. Und das ist eine sich gegenseitig bereichernde Vielheit. Es ist eine Vielheit, die sichtbar macht, dass die unterschiedlichen Christen gesandt sind zum Zeugnis von dem einen Christus, damit, wie Jesus in seinem Gebet sagt, die Welt glaubt und erkennt, dass du, Gott, mich gesandt hast und liebst sie gleich, wie du mich liebst. Wenn wir auf der Spur des Neuen Testaments bleiben, dann ist diese Einheit eine Gabe, die wir als Christen in aller Verschiedenheit, in der wir denken und leben, sehr wohl empfangen können. Dazu braucht es keine Gleichheit im Glauben, sondern eine Solidarität im Glauben und Handeln, in der sich die so verschiedenen spannend und spannungsvoll verbunden halten. Solche Solidarität aber wurzelt in Jesus Christus. Du in mir und ich in dir. Und da tritt dann der Himmel über die Schwelle, da ist die wahre Gemeinde über alle Grenzen von Kirchenzugehörigkeit und Konfession hinweg. Amen.